Das Evangelium ist eine frohe Botschaft. Das Wort Evangelium bedeutet frohe Botschaft. Es ist eine Siegesbotschaft. Denn einst wurde das Wort Evangelion im Griechischen, von dem das deutsche Evangelium stammt, gebraucht als ein Siegesruf, wenn ein Heer eines Volkes das feindliche Heer besiegte und die Kunde nach Hause drang, dann war es das Evangelion. Der Feind ist besiegt. Und Jesus sagte, als er aufblickte und frohlockte, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Und dies ist die Erfahrung der Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben. Als Luther das Wort prägte, allein durch den Glauben, hatte er recht. Durch den Glauben allein werden wir befähigt, die Gerechtigkeit Christi zu empfangen und sein Kleid anzuziehen. Dazu ist ein Kleiderwechsel notwendig. Es ist notwendig, dass unser Kleid der Ungerechtigkeit uns genommen werde. Damit das geschieht, musst du dich dazu entscheiden. Alles hängt ab von deiner Entscheidung. Alles hängt ab von deiner Wahl. Möchtest du das Kleid? Empfängst du das Kleid? Du musst brechen mit der Sünde in Gerechtigkeit, wie es im Buch Daniel heißt. Du selbst hast die Entscheidung über dein Leben. Du selbst hast die Entscheidung darüber, ob du Sieger und Überwinder sein kannst oder nicht. Was ist notwendig? Die Verkündigung des wahren Evangeliums. Die Verkündigung des einen Evangeliums, das Evangelion ist. Sieg über den Feind. Durch Jesus Christus. Deshalb reden wir in christlichen Kreisen nicht über Menschen, sondern über den einen Herrn. Unseren Herrn, sagt das Neue Testament. Jesus Christus. Und Jesus Christus kam, um dem Vater, den Vater bekannt zu machen und seinen Vater zu verherrlichen. Er lebte und er litt aus Liebe zu seinem Vater. Du und ich dürfen in seine Fußstapfen treten, dürfen uns versenken in seinen Fußstapfen. Jesus muss dir und mir alles sein, alles werden. Ansonsten ist unser christliches Leben ein Leben des Versagens, ein Leben, das ständig auf die Zukunft hofft, im Sinne, dass wir irgendwann einmal den Spätregen erlangen oder Überwinder werden. Nicht ein einziger wird den Spätregen erlangen, der nicht ein Überwinder geworden ist. Und wenn wir manchmal von den Tropfen des Spätregens sprechen, dann meinen wir damit prophetische Botschaften, die Gott aus dem Buch Daniel seiner Gemeinde heute gibt, damit sein Volk von Neuem geboren werden kann, den Frühregen noch empfangen kann, rechtzeitig für die vollen Schauer des Spätregens. Das sind klare biblische Erkenntnisse. Und es ist notwendig, dass wir erkennen, in welcher Zeit wir leben. Und im Laufe dieser Andachten möchten wir die Botschaft der Gerechtigkeit durch den Glauben verbinden mit der Botschaft, die Tropfen des Spätregens bringen. Das Evangelium ist prophetischer Natur. Das Evangelium hing am Kreuz. Und der am Kreuze hing, sagte, es steht geschrieben. Er berief sich auf das Wort. Das Evangelium ist prophetischer Natur. Er hing am Kreuz, aber er hängt nicht mehr dort. Und um ihn zu besitzen, müssen wir ihn erkennen dort, wo er ist. Und aus diesem Grund möchte ich euch einladen, dass wir jetzt einen Text miteinander lesen und uns über diesen Text Gedanken machen. Und zwar aus dem Hebräerbrief. Hebräer, Kapitel 6. Lasst uns soweit möglich den Hebräerbrief gemeinsam aufschlagen. Hebräer, Kapitel 6. Nun, es ist ein Gedanke, den ich hier herausgreife, und der ist wunderschön. Gehen wir an das Ende dieses Kapitels. Es heißt dort von einer Hoffnung. Eine Hoffnung, die uns dargeboten wird, im Vers 18 am Ende, um diese zu ergreifen. Die dargebotene Hoffnung zu ergreifen. Vielleicht hat sich jemand schon einmal gefragt, warum denn Hoffnung weltweit jetzt Hoffnung weltweit heißt, wenn wir die Arbeit unseres Arbeitskreises vor Augen haben. Weil wir glauben, dass es eine dargebotene Hoffnung gibt, die weltweit ist. Weil wir glauben, dass die Gemeinde der siebenten Tagsadventisten einen Auftrag hat, der weltweit ist. Und weil Jesus Hoffnung ist. Eine Hoffnung, die sich dir darbietet und eine Hoffnung, die du ergreifen kannst. Auf diesen Namen sind wir gar nicht selbst gekommen. Wir haben ein halbes Jahr, sage und schreibe, gesucht nach einem Namen. Und wir hatten Dutzende von Namen, die sich von Bibelversen ableiteten, etc. Bis dann die Bettina, die Frau vom Kai, plötzlich mal mit dem Gedanken aufkam, wie wäre es denn mit Hoffnung weltweit? Und da dachten wir alle, das ist der Name. Das ist der Name. Christus, der Gesalbte, ist Hoffnung weltweit. Und jeder von uns hat Anteil an dieser Erfahrung, wenn er gesalbt worden ist. Aber um gesalbt zu werden, müssen wir eine Reinigung erleben. Und diese Reinigung ist notwendig, um vom Lauen zum Heißen zu gelangen. Diese Reinigung ist notwendig, um zu einem beständigen Leben zu gelangen. Diese Reinigung ist notwendig, um ein Leben zu führen, das Christus ähnlich ist. Ein Leben von Sieg zu Sieg, ein Leben von Freude zu Freude, ein Leben von Kraft zu Kraft, ein Leben in Christus, ein Leben in ihm, wo jemand dich hält, aufrecht hält, weil du dich an ihn klammerst. Wie sagten wir doch gestern? Sagt nicht Psalm 91, Vers 14, weil er sich an mich klammert, darum werde ich ihn erretten. Ich werde oder will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Meinen Namen. Was ist denn sein Name? Der Herr, Herr, so rief er es selbst aus, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Güte und Treue. Und der zweite Teil besagt, als Gott seinen Namen ausrief, dass er die Ungerechtigkeit nicht übersehen wird. Denn daher hing Jesus am Kreuz. Und wenn du die Ungerechtigkeit deines Lebens nicht übersiehst, wirst du mit ihm am Kreuze hängen und sagen können, ich lebe, doch nun nicht ich. Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe im Fleisch, das mich versucht, das lebe ich im Glauben. Und jetzt heißt es wörtlich im Griechischen des Sohnes Gottes. Das kann nur aus dem Griechischen auf diese Weise an dieser Stelle übersetzt werden. Das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich für mich dahin gegeben. Ich muss den Glauben Jesu erkennen. Wenn wir sagen, dass in Offenbarung 14, Vers 12, es heißt, hier ist Geduld der Heiligen, hier sind die, die halten die Gebote Gottes und den Glauben Jesu, an jener Stelle vom Griechischen her kann es auf zwei Art und Weise übersetzt werden. Den Glauben an Jesus oder den Glauben Jesu. Aber vom Gesamtkontext ist dort spezifisch der Glaube Jesu gemeint. Aber in Galater 2, Vers 20 kann es nur von dem Glauben des Sohnes Gottes heißen. Es ist dort ganz klar in der Formulierung aus dem Griechischen so. Ich lebe, doch nun nicht ich. Ich lebe, doch nun nicht ich. Sondern was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, in seinem Glauben, in seiner Treue, in seiner Kraft, der sich für mich dahingegeben hat, weil er mich geliebt hat. Die Liebe überwindet. Die Liebe ist stärker als der Tod. Die Liebe ist mächtig. Diese Liebe ist bedingungslos. Und weil diese Liebe bedingungslos ist, ermöglicht sie dir, die einzige Bedingung zu erfüllen, die du erfüllen musst, um in den Genuss des ewigen Lebens zu gelangen. Und das ist, dich abzukehren von der Sünde im Namen der Liebe Christi. Du bist frei. Ellen White sagt, als Jesus am Kreuz starb, hat er deinen Willen befreit. Lasst uns nachdenken jetzt über diesen Text. In Hebräer Kapitel 6, hört euch das an. Von dieser dargebotenen Hoffnung im Vers 19. Diese Hoffnung halten wir fest. Wie? Als einen sicheren und festen Anker der Seele. Hier ist mein Herz. Mein Herz ist schwach. Unser Herz ist trügerisch, sagt Jeremia. Mein Herz benötigt einen Anker, nicht wahr? Wenn du ein Schiff hast, und dieses Schiff in den Hafen fährt, damit es sicher ist, wenn ein Sturm kommen könnte, wird ein Anker ausgeworfen. Und dieser Anker kommt ins Meer, ja, wird ausgerollt und irgendwo weit unten hakt es sich ganz fest. Und da ist ein mächtiger Fels und der Anker ist fest. Und wenn der Sturm kommt und das Schiff bewegen möchte, dann ist es festgehalten, festgehalten. Ich brauche einen Anker meines Herzens. Es heißt weiter im Hebräerbrief übrigens, etwas weiter in Hebräer Kapitel 13, da steht, ein wunderbarer Vers, und zwar Vers 9, vielen Dank. Es ist ein köstlich Ding, ich habe es auswendig in Luther. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Im Vers 9 heißt es nach Schlachter, es ist gut, dass das Herz fest wird, was durch Gnade geschieht. Dein Herz, mein Herz, muss fest werden. Fest. Fest. Wodurch geschieht das? Durch Gnade. Was ist denn Gnade? Was ist Gnade? Schauen wir einmal, was Titus dazu sagt und bleibt im Hebräer drin. Wir lesen unseren Text gleich. Schaut einmal, was Gnade ist. Im Titusbrief. Wunderbarer Text. Oh, welch eine Gnade, dieser Text. Gehen wir dorthin. In Titus, es ist ganz schön, Vers 11, Kapitel 2. Kapitel 2, Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen. Die Gnade Gottes ist erschienen. Was ist also Gnade? Wer ist die Gnade? Christus. Die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Wie ist denn diese Gnade erschienen? Sie ist erschienen in Fleisch und Blut. Sie ist erschienen in Fleisch und Blut. Er ist unserer Natur teilhaftig geworden. Er wurde versucht in allen Dingen, so wie du und ich, von außen und von innen, durch sein Fleisch, durch die Neigungen, die er von der menschlichen Seite geerbt hatte. Er weiß, was es bedeutet, zu leiden unter dem Erbgut und doch ohne Sünde. Und hier steht, was diese Gnade macht. Ihr Lieben, du liebes Kind, dass du hier bist oder zuschaust. Junger Mann, junge Frau, Vater und Mutter. Diese Gnade bewirkt Folgendes. Vers 12. Sie nimmt uns in Zucht. Das Größte, was Gott dem Menschen gab, war die Selbstbeherrschung. Und als Adam nach dem Sündenfall durch die Gnade Gottes, die ihm erschien, in den Worten Jesu, der ihm Trost zusprach, von Herzen bereut hatte und sich geklammert hatte an seinen Heiland, den er als Heiland dann erkannte, da wurde ihm erneut die Zügel der Selbstbeherrschung in die Hände zurückgelegt. Denn Ellen White sagt, dass als Gott den Menschen schuf, er ihm die Zügel der Selbstbeherrschung gab. Und was du und ich benötigen, ist Selbstbeherrschung mitten in der Auseinandersetzung, mitten in der Versuchung, dass du deinen Geist beherrschen kannst, was nur möglich ist, wenn Jesus, er, dich besitzt, deinen Geist besitzt, dein Herz besitzt, deine Gedanken besitzt, dich ganz hat. Hier steht's, Vers 12. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Diese Zucht bewirkt, dass du etwas tun kannst. Selbstverleugnend leben. Selbstverleugnend leben. Und dann heißt es, und besonnen und gerecht und gottesfürchtig. Fürchtet Gott, gebet ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und das Meer und die Wasserbrunnen. Ist das nicht die Botschaft des ersten Engels? Gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Ist die jetzige Weltzeit eine Zeit, wo wir besonders versucht werden? Ja. In der jetzigen Weltzeit vermagst du gottesfürchtig, besonnen, nüchtern, in Zucht zu leben, weil die heilbringende Gnade Gottes erschienen ist für alle Menschen. Vers 13, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten. Adventist sein. Du blickst auf das Kommen des Herrn. Du blickst auf das Kommen des Herrn. Du lebst im Himmel. Du lebst nicht mehr auf Erden. Du bist hier mit deinen Füßen, aber weil Jesus im Himmel ist, bist du auch im Himmel mit ihm. Jesus ist nicht mehr am Kreuz, Jesus ist im Himmel. Wenn du lebst, dann weil du im Himmel bist. Wenn du geistlich wirklich lebst, dann weil du mit ihm im Himmel bist. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Er wird kommen. Er wird kommen und er wird ein Volk besitzen, das heilig ist, glücklich ist, das ein Volk ist, das ihn kennt. Das falsche Evangelium, das auf fast jeder Kanzel der Christenheit gepredigt wird, wird durch das Wort Gottes als falsch entlarvt, so dass du und ich erneut mit Luther sagen können, ein Wörtlein kann ihn fällen. Es reicht ein Wörtlein aus. Wie mächtig muss dieses Wort sein, dieses Wort Gottes, dass es dich reinigt, dass es dein Herz frei macht. Um es frei zu machen, musst du die Sünde erkennen. Du musst die Sünde des Zornes, des Neides, des Streites, des Hasses, der Lieblosigkeit, der Unfreundlichkeit, der Bitterkeit, des Nachtragens erkennen. Und du musst Absage leisten der Sünde, die Christus ans Kreuz brachte. Dann bist du frei. Vers 14, hier ist der Schlüssel. Der sich selbst für uns hingegeben hat. Oh, ihr Lieben, als A.T. Jones und Alet Wegener 1888 zu Minneapolis gesprochen haben, haben sie Jesus Christus erhoben als den, der dir deine Sünden vergibt. Er vergibt dir deine Schuld. Er vergibt dir deine Sünden. Er reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. Er nimmt deine Sünden, vernichtet sie am Kreuz von Golgatha. Dort ist er für deine Sünde gestorben. Aber er hängt nicht mehr am Kreuz. Er möchte dich bei sich haben. Es heißt, der sich selbst für uns hingegeben hat und uns von aller Gesetzlosigkeit um uns. Von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun, so dass du nicht mehr Zeit hast, über dich selbst nachzudenken. Du hast diese Zeit nicht mehr. Jesus sagt, das größte Gebot ist, liebe Gott von ganzem Herzen. Wenn dein Herz voll ist, dein ganzes Herz, liebe Gott von ganzem, ganzem Denken, ganzem Herzen. Wenn dein Herz voll ist von Gott und deinen Nächsten wie dich selbst, hast du keine Zeit mehr, über dich nachzudenken. Das ist nur dadurch möglich, dass du erkennst, dass Jesus alles, was du brauchst für so ein Leben, bereitgestellt hat in seinem Opfer. Sein Opfer sagt, dass du so schon bist. Sobald du glaubst, dass er gestorben ist und mit der Gabe seines Todes dir sein Leben gibt, sein reines, heiliges Leben, das du aus Glauben und allein durch den Glauben empfängst, hältst du fest an deiner Not. Blickst du auf deine Wunden, wie die Israeliten, die gebissen wurden? Stirbst du in der Sünde? Stirbst du in deinen Werken? Blickst du hilflos auf und glaubst, bist du frei? Du kannst nichts seinem Heil hinzufügen. Er ist einmal für allemal gestorben, um dich zu reinigen von deinen Sünden. Das ist das Evangelium. Es heißt in Vers 15, dieses sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich geringschätzen. Jetzt aber unser Hebräertext zum Schluss. Und ihr werdet sehen, wie passend er ist. Hebräer Kapitel 6, ab Vers 19. Diese Hoffnung halten wir fest. Als einen sicheren und festen Anker der Seele. Wo reicht denn dieser Anker hinein? Hier ist das Geheimnis. Der auch hineinreicht in das Innere. Hinter den Vorhang. Vers 20. Wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist. Das müssen wir verstehen. Darüber wollen wir morgen früh nachdenken. Wir wollen wissen, wie wir dort sein können, wo Jesus ist. Wir müssen hinter dem Vorhang sein. Nicht mehr hinter dem ersten Vorhang, heute hinter dem zweiten Vorhang. Welche zwei gewaltigen Vorhänge sind denn da gemeint? Oh, die Bibel spricht von einem gewaltigen himmlischen Heiligtum. Die Bibel spricht von einem gewaltigen Tempel im Himmel aus zwei mächtigen, gigantischen Abteilungen. Ein Tempel, den Gott aufgerichtet hat, er selbst, nach Hebräer Kapitel 8, Vers 1, und kein Mensch, für die Erlösung. Und als Christus am Kreuze gestorben ist, hat er einen Dienst vorbereitet, einen Dienst des Heils, einen Dienst der Erlösung, denn die Erlösung war noch nicht am Kreuz vollbracht. Als Christus sagt, es ist vollbracht, war die Grundlage vollbracht für seinen hohepriesterlichen Dienst. Aber Erlösung ist beides, Opfer und hohepriesterlicher Dienst. Es ist vollbracht, zweimal. Ihr könnt das nachlesen. In der siebten Plage, Ellen White sagt, studiert die siebte Plage, wo aus dem Tempel Gottes das Wort zu hören sein wird, es ist geschehen. Du wirst frei sein, wenn du erkennst, dass Heiligung Teil ist der Erlösung. Rechtfertigung, Heiligung gehören zusammen. Sie sind nicht zu trennen. Sie sind zu unterscheiden, aber nicht zu trennen. Christus lebt heute. Er ist mein Erlöser jetzt. Ich brauche ihn jetzt. Du brauchst ihn jetzt. Ich will ihn jetzt. Er muss jetzt in mir leben. Es reicht nicht, dass er sagte, es ist vollbracht am Kreuz. Er muss heute sagen können, für mich, es ist vollbracht damals für dich jetzt. Jetzt brauche ich meinen Herrn in diesem Augenblick. Ich möchte, dass wir zu einem Gebet jetzt niederknien, während wir Vers 20 hören. Ihr könnt schon niederknien und ich lese diesen Vers 20. Er sagt dort, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist. Er ist als Vorläufer für dich und mich eingegangen in einen Tempel. Das bedeutet, dass du und ich ihm folgen können in diesen Tempel hinein, durch den Glauben. Der Hohepriester in Ewigkeit geworden ist, nach der Weise Melchisedeks, König der Gerechtigkeit.